Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Er wird auf Postkarten und Kühlschrankmagneten verramscht heutzutage und trotzdem wenden sich junge Menschen auf der ganzen Welt an seine Gedichte, an seine Briefe, wenn sie Rat suchen. Rainer Maria Rilke ist dieser poetische Beichtvater, den ich meine. Er wurde vor 150 Jahren geboren und wir pusten dem Weltdichter gleich ein bisschen Staub vom Poesiealbum. Seien Sie dabei. Herzlich willkommen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Mit nur ein paar seiner Gedichten hat er die deutschen WhatsApp-Statuszeilen und die deutsche Trauerkartenindustrie fest in seiner Hand. Rainer Maria Rilke. Der wurde heute vor 150 Jahren geboren. Und klar, ich will da nicht unfair sein. Er hat auch die deutschsprachige Lyrik einmal umgekrempelt. Aber man muss den guten alten Rilke doch in die heutige Sprache übersetzen. Man kann ihn zumindest übersetzen. 75 Dichterinnen und Dichter, die haben das getan in Tanzt die Orange. 100 Antworten auf Rilke. Norbert Hummel, selbst Lyriker, hat den Band herausgegeben und die Lyrikerin Kerstin Hensel, die hat 2 Gedichte beigesteuert. Beide sind bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Hallo, schön hier zu sein.
Zusammen mit Jan Wagner, Norbert Hummel, haben Sie diese ja wirklich ja unglaublichen 75 Dichter, Kolleginnen, Kollegen zusammengetrommelt. Die alle haben ein oder mehrere Antworten, Neuübersetzungen zu einem Rilke-Gedicht jeweils geschrieben. Und am Anfang von Ihrem gemeinsamen Vorwort, da gestehen Sie, stand so eine Erkenntnis oder so eine Einsicht, na, Rilke wird doch im Ausland von den Staaten bis Asien eigentlich mehr gelesen, ist da beliebter als bei uns. Warum eigentlich?
Ja, sowas ist immer schwer zu beantworten. Es ist halt einfach so, dass er sehr viel gelesen wird. Ich habe drüber nachgedacht auch, vielleicht kann man Rilke ganz gut übersetzen. Besser als andere, auch sehr bedeutende deutsche Lyriker, zum Beispiel jemand wie Eichendorff, den kann man eigentlich gar nicht übersetzen und der ist deswegen im Ausland kaum bekannt. Aber Rilke ist eben auch so auf so einer Grenze zwischen einer alten Zeit, kommt noch aus dem 19. Jahrhundert und dann ist er aber auch sehr modern in vielem, hat sich für die Psychoanalyse interessiert, er ist in vielem sehr subtil, was so immer die Grenze zwischen Innen und Außen angeht. Er kann toll beschreiben, aber hat auch immer ganz tiefe Einsichten, die unser Inneres betreffen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung.
Sie stellen jetzt allen Dichterinnen und Dichtern, die Sie angefragt haben, die Aufgabe, eben Rilke neu zu übersetzen, ins Deutsche aber zu übersetzen, eben ins heutige Deutsch zu übertragen. Und ich habe in der Anthologie dann so ganz unterschiedliche Zugänge gefunden. Es gibt vielleicht so Nachdichtungen in einem eher klassischen Sinne, auch manche, die reimen. Es gibt aber auch freiere Formen, spielerische Anrufen von einem Rilke-Boy. Ist die Anthologie eine Verneigung, eine Abgrenzung oder irgendwas dazwischen?
Ja, das war natürlich offen in unserer Anfrage, als es schon von uns aus als eine Zuwendung, als eine Hommage gemeint. Aber natürlich müssen alle Dichterinnen und Dichter ihre eigene Antwort finden. Und da haben wir jetzt keine Grenze gesetzt. Wir haben allerdings gebeten, nicht irgendwas mit Rilke zu machen, sondern möglichst konkret auf einzelne Gedichte Antworten zu finden und deswegen auch Übersetzung, weil jeder Dichter, jede Dichterin hat eigentlich ihre eigene Sprache und insofern ist es gar nicht so abwegig, da auch von Übersetzung zu sprechen.
Was war denn Ihr erster Gedanke, Kerstin Hensel, als Sie die Einladung bekommen haben, Rilke übersetzen, auf Rilke antworten?
Ja, habe ich, glaube ich, sofort ja gesagt, weil Rilke zu meinen Favoriten in der Dichtkunst zählt, vielleicht anders gewichtet, als es bei vielen anderen ist, aber das ist egal. Ich habe das gar nicht so sehr als Übersetzung im klassischen Sinne verstanden, sondern wenn man das Wort Übersetzung wirklich als Übersetzung, als etwas übersetzen nimmt, das war für mich spannend und ich habe es mehr gesehen, dass ich zwei Rilke-Gedichte überschreibe oder sondiere und mich damit auseinandersetze, wie viele andere Autoren das auch gemacht haben. Und das zum Anlass genommen habe, die beiden Gedichte zum Anlass genommen habe, meine eigenen poetischen Ideen korrespondieren zu lassen mit dem Rilke-Gedicht.
Lassen Sie uns auf eine Übersetzung kommen. Ein Rilke-Gedicht, das Sie sich ausgesucht haben, Kerstin Hensel, ist ein Gedicht aus dem Stundenbuch von Rilke. Nachtwächter ist der Wahnsinn, weil er wacht, heißen da die ersten beiden Verse. Und das ist tatsächlich so ein Wahnsinn. Wahnsinniger oder zumindest ein Verrückter, vielleicht auch ein entrückter Nachtwächter, den wir da kennenlernen. Also ein Ordnungshüter, der schon aber sowas unheimlich hat, ne? Er steht da dann jede Stunde, er lacht so, ruft ganz willkürlich irgendwelche Namen, irgendwelche Zahlen. Was fasziniert dir so an diesem Gedicht?
Also man kann schon bei den ersten beiden Versen, Nachtwächter ist der Wahnsinn, weil er wacht. Da kann man schon eine Stunde drüber reden. Erstens, weil es ein Nachtwächter ist, ne? Und man kann es so lesen, Nachtwächter ist der Wahnsinn. Also der Wahnsinn, das Wahnsinnige ist der Nachtwächter. Aber man kann auch sagen, oh, der Beruf Nachtwächter, das ist aber der Wahnsinn. Also alles sowas gibt. Und natürlich, das, was mich interessiert hat, ist das Spiel mit dem Bewusstseinszustand. Also zwischen Wachen und Träumen und Sträumen und Schlafen und mit dem Motiv des Verrücktseins. Auch da wieder in dem Sinne des wirklich Verrücktseins. Es ist auch ein Thema, was oder ein Symbol, was Rilke in anderen Gedichten auch noch, also der Wahnsinn hat ihn auch interessiert. Und es hat was zu tun auch mit dem Verrücktsein der Zeit. Also auch ein Uhrenzeiger verrückt immer. Und die Zeit ist verrückt im Sinne eines Lebenszustands, eines politischen Zustands, einer Weltempfindung. Und das alles hat mich, also das ganze Gedicht ist ein absolut großes Gedicht mit so vielen Möglichkeiten, es für sich selber anzunehmen oder abzulehnen. Das ist ja.
Ich finde auch interessant bei diesem Verrücktsein des Nachtwächters, dass es den Kindern ja gar nicht unheimlich ist. Also die Kinder haben eine gute Nacht und hören träumend, dass der Wahnsinn wacht.
Ja, das kann natürlich auch in einer gewissen Art von Ironie gemeint sein, ne? Also die Kinder haben eine gute Nacht, natürlich, weil sie ein naives Sicht und Empfinden haben, ja, aber im ironischen Sinne kann man sagen, ja, die Kinder haben eine gute Nacht, während draußen die Katastrophe losgeht.
Okay, ironisch habe ich es gar nicht gelesen, aber das natürlich, danke auch nochmal, da haben Sie recht, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das ironisch zu lesen. Es geht, man sieht jetzt zumindest, Kerstin Hensel hat so gleich losgesprudelt, also mit ganz vielen Ideen, und Norbert Hummels, Sie haben auch festgestellt, also auf Ihre Anfrage hatte eigentlich fast jeder direkt einen Bezug zu Rilke.
Ja, das schon.
Hat. Und Sie haben ja so unterschiedliche, von Durst Grünbein bis Sirka Elspas, also ganz unterschiedliche Generationen angefragt.
Ja, so ist es. Das sollte ja auch so sein, ein bisschen auch eine Schau der deutschen Gegenwartslyrik, und dass sie sich bespiegelt mit Rilke und dass man beides jeweils neu liest. Ich habe viele Entdeckungen auch selber dadurch gemacht, auch Gedichte von Rilke, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie das, was Kerstin Hensel sich hier ausgesucht hat. Und ich bin da schon, also könnte man mit Goethe sagen, hier stock ich schon, wenn ich da lese, Nachtwächter ist der Wahnsinn, weil er wacht. Das ist eine steile These, aber so wie sie das schon ausgeführt hat, man kommt aus dem Nachdenken gar nicht raus.
Und jetzt Ihre neue Übersetzung, Ihre Verrückung vielleicht, Kerstin Hensel, von diesem Nachtwächter-Gedicht. Da kommt kein Nachtwächter, es kommt ein Schatten, ein Stundendealer. Wenn der Stundendealer zu mir sagt, du bist das Letzte, dich habe ich noch einzupacken. Ich muss sagen, der Wahnsinn bei Ihnen, der kommt mir doch deutlich brutaler vor, von diesem Stundendealer, fast wie so ein spätkapitalistischer Wahnsinn mit Häusern, die Licht in den Häusern, die unbezahlbar geworden sind. Es herrscht eine rigide Zeitökonomie. Die Väter schmieden Ketten für ihre Kinder. Was haben Sie daraus gemacht, aus dem Wahnsinn von Rilke bei Ihnen?
Ja, das ist natürlich der Wahnsinn meiner Zeit. Es interessiert hat mich natürlich, wie gesagt, auch der Begriff der Zeit überhaupt, der Stundendealer, das sagen wir mal, das Sterben müssen, also etwas, wo Rilke auch nachgedacht hat. Und ein Stundendealer ist der damit handelt, mit der Lebenszeit handelt. Und ich habe auch ich sage nicht dazu nach, sondern Sondage, eher jetzt auch ironisch, selbstironisch genommen. Also wenn ich abzutreten habe, dieses lyrische Ich abzutreten hat, auch da werden Nummern genannt, 1961, mein Geburtsdatum. Bei dem Rilke kommen diese Nummern auch vor, aber auf eine ganz andere magische Weise. Und bei mir kommen die Ratteneskorten vor. Natürlich ist das ein härterer Begriff, als Rilke ihn verwendet hätte, wahrscheinlich. Aber ich weiß gar nicht, ob dieser Wahnsinn, der hier beschrieben wird, ein brutalerer Wahnsinn ist als bei Rilke. Er äußert sich nur anders.
Und vielleicht habe ich ihn Schiener mir näher. Ich habe ihn vielleicht besser erkannt aus meinem eigenen Leben. Vielleicht, wenn ich mich so in zuhöre, ertappe ich mich vielleicht, dass das meine Lesart ist. Norbert Hummelt, wie haben Sie das Gedicht von der Kollegin gelesen?
Ja, ich finde es auch eine Steigerung, eine Verdunkelung und Brechung, Erweiterung gegenüber Rilke. Den Stundendealer, man kann das sicher auch kapitalismuskritisch lesen, aber es ist schon natürlich auch ein Horrormotiv, also durch die Ratten, ich bin da gleich bei Nosferatu, klassisches Horrorfilmmotiv, aber ich bin auch bei der Netflix-Serie Stranger Things, bei dieser Figur Wegner, die dann sagt, it's time, wenn wieder jemand sterben muss. Also ich finde es ganz faszinierend und komme auch mit diesem Gedicht eigentlich nicht so an einen Schluss, genauso wenig wie mit dem Rilke.
Können Sie uns noch ein bisschen beschreiben, Kerstin Hensel, wie Sie jetzt, also wir haben über die Bilder gesprochen, Motive, die Sie von Rilke adaptieren, neu interpretieren. Es ähnelt sich aber auch formal teils mit Rilke. Also die letzte Zeile bei Rilke, da fürchten sich die Hunde, fürchten sich sowieso viel mehr vor diesem Wahnsinn des Nachtwächters. Die Hunde fürchten sich vor seiner Wiederkehr, der Wiederkehr des Nachtwächters. Bei Ihnen fürchtet sich der Stundendealer vor meiner Wiederkehr. Also für der Wiederkehr eines lyrischen Ichs. Wie haben Sie das umgedeutet? Wie funktioniert diese Engführung für Sie der letzten Zeilen?
Also ich habe erstmal fast sämtliche Motive aus diesem Rilke-Gedicht genommen und umgekehrt, aber nicht einfach, weil es Spaß macht, irgendwas umzukehren, sondern um es quasi auf meine Zeit, auf den heutigen Zustand zu projizieren, aber eben in einer anderen Farbgebung. Ja? Und natürlich, es ist schwer, jetzt so zu theoretisieren, weil die Sprache ja etwas Magisches hat, was sie mit einem macht. Und es wäre ganz furchtbar, wenn Rilke durchanalysiert würde oder auch mein Gedicht dann letztendlich und man auf eine formale Lösung kommt, das ist da und damit gemeint. Wobei es natürlich trotzdem heißt, dass nichts unbewusst passiert, sondern wirklich ganz konkret gedacht ist. Auch Rilke denkt ganz konkret, aber die Bilder strahlen, die Worte strahlen und dieses Strahlen, das ist das Geheimnis, was vielleicht auch ein Grund ist, Norbert, weil du das schon sagst, warum ist Rilke, sagen wir mal so, nicht nur beliebt, sondern so bekannt in der Welt, weil dieses Geheimnis bewahrt bleibt über die Jahrhunderte und weil man das letztendlich eben nicht erklären kann.
Zum Rilke-Jubiläum können wir jetzt natürlich lesen, Tanz die Orange, übrigens auch ein Vers, dieser Titel aus den Sonetten von Rilke. Das Rilke-Jubiläum ist jetzt auch übrigens noch eine ganze Weile heute, vor 150 Jahren wurde Rilke geboren. Ende nächsten Jahres, am 29. Dezember 2026, jährt sich dann sein Todestag zum 100. Mal, können also direkt Rilke weiterlesen. Und dafür, Norbert Hummelt, Sie haben es schon gesagt, Sie haben jetzt so viele Gedichte auch wiederentdeckt von Rilke oder neu entdeckt. Hätten Sie noch ein Gedicht oder ein Zyklus, wo Sie sagen, den können Sie eigentlich immer wieder lesen und den haben Sie jetzt nochmal ganz neu gelesen?
Also etwas, was ich wirklich immer wieder lese seit vielen Jahren, sind die Duineser Elegien. Aber es gibt auch einzelne kurze, bekannte Gedichte wie Rosa Hortensie, was durch die Übertragung von Marion Poschmann ganz unheimlich auch schillert, weil aus der Farbenpracht der Blumen, so ein Bild von häuslicher Gewalt plötzlich wird. Nicht? Also das Rosa plötzlich anders schillert. Also man kann ganz viel entdecken, auch wenn man das gegenliest, die ganz neuen Gedichte und die klassischen Gedichte Rilkes.
Kerstin Hensel, haben Sie auch Rilke nochmal neu gelesen oder haben Sie ein besonders prägnantes Gedicht, den Nachtwächter natürlich, den lesen wir jetzt alle?
Ich lese Rilke immer neu. Das ist das Interessante, wenn immer ich mir meine Rilke-Ausgabe in die Hand nehme und reinlese, lese ich auch die mir bekannten Gedichte immer neu, weil sie sich offenbar von Zeit zu Zeit auch ändern. Natürlich nicht im Großen, aber im Kleinen schon. Und beim Lesen dieser Anthologie habe ich auch viele Gedichte, die ich kannte, plötzlich ganz neu gelesen, auch durch die Interpretation der Kollegen natürlich und habe mich damit auseinandersetzen können. Natürlich ist das Gedicht das Schlussstück, der Tod ist groß, wir sind die Seinen. Das ist auch zum 100. Mal gelesen, immer wieder ergreifend und genial. Und wie Norbert Hummer, die Duineser Elegien sind ein Sammelbecken poetischen Stoffs. Da wird man nie fertig zu lesen.
Kerstin Hensel und Norbert Hummelt haben uns Rilke übertragen ins Heute, den Blick für unseren Weltdichter geschärft und entlassen uns jetzt in seinen Zauber. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Deutscher
Gerne.
Von Kultur.
Wir danken auch.
Und den Band Tanz die Orange, 100 Antworten auf Rilke, haben Norbert Hummelt und Jan Wagner herausgegeben. Bei Hansa Berlin ist er erschienen. 240 Seiten, 28 Euro.
Adventskalender.
Mein Name ist Lara Sielmann. Ich bin Redakteurin bei der Lesart und Autorin sowie Rezensentin hier beim Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr von der palästinensischen Autorin Adania Shibli den Roman Eine Nebensache, der bereits 2022 in einer wirklich tollen Übersetzung erschienen ist. Die Autorin erzählt die Geschichte einer jungen Palästinenserin aus Ramallah, die sich circa 50 Jahre später auf die Spurensuche eines jungen, ebenfalls palästinensischen Beduinenmädchen begibt, das 1949 von israelischen Soldaten missbraucht und ermordet wurde. Wir begleiten diese junge Palästinenserin auf einer Art Roadtrip durch Palästina, wo sie sich eigentlich qua ihres Status nicht frei bewegen kann unter der israelischen Besatzung. Und so leiht sich die Protagonistin kurzerhand von einer israelischen Kollegin ihren Pass, um die Grenzposten illegalerweise passieren zu können. Die Erzählung spielt einmal in der Vergangenheit aus der Sicht der israelischen Soldaten 1949 und in einer Gegenwartsebene aus der Sicht der jungen Palästinenserin, die selbst nur zufällig auf diese Geschichte stößt und als Nebensache dann feststellt, dass dieses Mädchen genau 25 Jahre vor ihrer eigenen Geburt von den israelischen Soldaten ermordet wurde. Ein kurzes und im Ton nüchtern klares Buch, in dem doch unter jedem Satz eine hohe Spannung, Erschütterung, ja geradezu Dringlichkeit steckt, Lebensrealitäten erfahrbar zu machen, von denen wir hier selten auch lesen. Eine Nebensache ist deshalb für mich das perfekte Buch für meine beiden Patentanten, die sehr gerne lesen, sehr gerne Neues entdecken und auch immer kennenlernen möchten. Und da es nach wie vor einfach sehr wenig übersetzte Literatur von palästinensischen AutorInnen oder Literatur aus Palästina gibt, öffnet dieses Buch ein Fenster in palästinensisches Leben in Palästina.
Ein Geschenktipp also für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Eine Nebensache von Adania Shibli. Der Roman wurde aus dem Arabischen übersetzt von Günter Ort mit 120 Seiten für 22 Euro, erschienen im Bärenberg Verlag. Und dieser Verlag, der Bärenberg Verlag, der stellt Anfang nächsten Jahres seinen Betrieb ein. Deshalb kann ich Ihnen nur raten, sichern Sie sich jetzt noch seine Bücher.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Elefantenherden mitten in der Großstadt? Wie kommt das? Der Präsident von Botswana hat 20.000 Dickhäuter nach Deutschland geschickt. Seine Form der Rache, weil die deutsche Regierung ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen beschlossen hat und damit den armen Regionen Botswanas die Lebensgrundlage entzieht. Das Geschenk heißt der neue Roman der niederländischen Autorin Chaya Schuters, die schon mit ihrem ersten Buch Trophäe für Aufsehen sorgte. Heute liest sie in München.
Was mich interessiert, ist, dass man sich verhalten muss zu etwas, worüber man keine Kontrolle hat. Irgendwann hat es im Westen angefangen, wir haben uns irgendwann ausgedacht, wir sind kein Teil der Natur, wir stehen irgendwie daneben, wir stehen drüber vielleicht und wir können alles kontrollieren, alles lässt sich kontrollieren. Das stimmt natürlich nicht.
Das Geschenk. Chaya Schuters witziger und politischer Roman über eine Elefantenflut. Die Lesung heute um 19 Uhr im Literaturhaus in München, im Februar in Aachen.
So habe ich mir's erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann.
Schwärmt Franziska Fanny, Gräfin zu Reventlow, als sie aus dem kühlen Norden ins Schwabing der Jahrhundertwende aufbricht.
Dieses Künstler-Bohem-Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei.
In dem Münchner Stadtviertel wird die spätere Schriftstellerin mit ihrem Freiheitsdrang bald zur Königin der Bohem. Ein Spaziergang, zusammengestellt von der Münchner Stadtbibliothek Monacensia, führt zu 14 ihrer Lebensstationen in Schwabing, Wohnungen, Cafés, ihre Malschule. Gunnar Wendt, Biografin von Franziska zu Reventlow.
Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie sie, die Lust auf das Leben hatten, die sich selber erfahren wollten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten.
Von Paul zu Pedro, Franziska zu Reventlow in Schwabing. Details zum Spaziergang unter Literaturportal Bayern. Es stürmt heftig und das Wetter spiegelt die wilden Gefühle von Catherine und Heathcliff wider. Sturmhöhe nach Emily Brontë hat heute in Darmstadt Premiere. Der einzige Roman der britischen Schriftstellerin erschien 1847, ein Jahr vor ihrem Tod.
Du darfst nicht mit mir zusammen sein.
Hindley kann mir nicht verbieten, mit dir zusammen zu sein. Ich lass dich nicht allein, verstehst du, Heathcliff?
Die Gutsbesitzertochter Catherine und das Findelkind Heathcliff wachsen zusammen auf, lieben sich, aber Catherine heiratet dann doch einen anderen. Regisseurin Anna Bergmann widmet sich in ihrer Inszenierung den Abgründen der menschlichen Seele.
Der Teufel ist zurückgekehrt nach Wuthering Heights, Master Hindley, und er hat sich ganz in Samt und Seide gekleidet.
Heathcliff, ich will Sie nicht in meinem Haus haben. Verschwindet, alle!
Sturmhöhe, nach dem Roman von Emily Brontë, am Samstag um 19.30 Uhr im Staatstheater in Darmstadt. Die nächste Vorstellung ist am 12. Dezember.
Die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Populismus ist eine Strategie oder eine Art, Politik zu machen, die Menschen überwältigen will. Früher brauchte man dafür Fackelmärsche, Marktplatzreden oder einen großen Radiosender. Heute genügen dafür soziale Medien. Wie Populisten vor allem auf TikTok jetzt Unterhaltung und politische Botschaften vermischen, wie sie sich der Popkultur bedienen, um zu überwältigen, das hat Gernot Wolfram untersucht. Er ist Kulturwissenschaftler und er nennt sein neues Buch Kampfzone Kultur, wie uns Populisten verführen. Marco Martin hat das Buch gelesen, ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Können Sie es noch ein bisschen genauer beschreiben, Marco Martin, wie Kultur zur Kampfzone wird nach Gernot Wolfram?
Ja, Gernot Wolfram beschreibt verschiedene Fronten. Kultur einschließlich Gesprächskultur. Es gibt da zum Beispiel eine Passage in dem Buch, wo er die, Zitat, Kunst des vergifteten Nachfragens beschreibt. Das heißt, es wird so lange pseudokritisch nachgefragt, wie bis aus Fakten Meinungen werden und alles irgendwie verschwimmt und sich dann im Ohr des Zuhörers dann die Konklusion breit macht, dass man sagt, ja, man weiß es nicht so genau. Und er beschreibt diese Strategien und natürlich dann auch Strategien, die jetzt mehr in die Masse gehen, nämlich auf TikTok, in den sozialen Medien, wo dann, wie gesagt, mit Spaß und Spiel Hassbotschaften verbreitet werden. Er sagt, es ist eine der Strategien, dass man den Nutzern suggeriert, es sei doch alles ein Spiel, es sei doch alles nicht so ernst gemeint, dass dann die Grenzen der Realität verschwinden und natürlich dann im Sinne der Populisten neue Realitäten aufgebaut werden, natürlich auf virtuellen Wirklichkeiten. Aber was nicht virtuell ist, ist die Absicht, Hass und Verwirrung und Sie hatten es erwähnt, Überwältigung auszubreiten. Und was das Positive an dem Buch ist, es lässt sich nicht überwältigen. Es macht ganz klar diese Phänomene deutlich und wir werden also jetzt nicht zugeschüttet mit einem Indiz nach dem anderen, sondern er strukturiert das sehr klug, was zum Beispiel das auch das Eingreifen des Populismus im Gutbürgerlichen, ich hatte diese Kunst des vergifteten Nachfragens erwähnt, betrifft und dann natürlich eher das Popkulturelle. Das ist hervorragend konturiert und aufgebaut. Also man hat dann nach der Lektüre wirklich einen Eindruck oder mehr als einen Eindruck, was die Strategien der Populisten besonders im Kulturellen betrifft.
Und ich könnte mir auch vorstellen, welches Ausmaß sie auch heute erreichen können. Weil ich meine, soziale Medien, die kommen ja an Orte, an so viele Orte gleichzeitig. Davon, ich sag's mal ein bisschen böse, Content, Fackelmarsch nur träumen.
Ja, absolut. Und was natürlich auch ein Plus ist, der Autor ist weit gereist. Er war an den anderen Orten nicht nur virtuell, sondern real und hat zum Beispiel Indien erlebt, wie der ultranationalistische, die ultranationalistische Hindu-Konzeption von Premier Modi in den Wahlen dann beworben wird, eben mit Fun und Spaß und Popmusik und da eine, man könnte sagen, altbackene Botschaft der Nationalismus oder der Ultranationalismus anschlussfähig gemacht wird an die Popmoderne. In Indonesien das Gleiche, wo ein ehemaliger Foltergeneral es geschafft hat, sich als tanzender Buddy zu verkaufen. Und er hat es geschafft. Er ist heute der Präsident des Inselstaates. In den USA die Radiotalker. Also es werden sehr viele Beispiele da, da genannt, dass wir auch sehen, es betrifft nicht nur uns. Es ist sozusagen ein weltweiter Angriff auf die liberale Demokratie. In Ländern, wo es die liberale Demokratie ohnehin nicht gibt, ist es dann eine Verstärkung der autoritären Tendenzen.
Und zeigt Gernot Wolfram auch Auswege aus diesen Überwältigungspopulismusstrategien?
Ja, und einer der Auswege ist nach seiner Lesart, und ich finde das toll, sich nicht in Dystopien zu verlieren. Wir werden ja jede Saison zugeschwemmt im Buchmarkt von Büchern, die jetzt Diagnosen liefern, weshalb es immer weiter bergab geht, und letztendlich lässt uns das ja hilflos zurück. Und er sagt, nein, die Anerkenntnis dessen, dass wir angegriffen werden, ist schon erstmal ein erster Schritt, aus dem dann folgt, dass wir uns wehren. Und wehren können wir uns, indem wir zum Beispiel Kultur-Spaces, Kulturräume auch öffnen für diejenigen, die mit Kulturkunst sonst kaum etwas zu tun haben. Gratis Theateraufführungen, Bibliotheken öffnen für Sprachkurse, für Gamer-Ecken, für Kinderspielplätze. Das mag jetzt klein erscheinen, aber es ist gerade das Klein-Klein, was ja sozusagen auf der Basis der Zivilgesellschaft etwas konturiert. Und da gibt es schon sehr viele, nicht nur Versuche, sondern Wirklichkeiten, die es zu verstärken gilt und zu verknüpfen. Er spricht davon, dass wir in Europa doch wirklich ein Gefühl dafür haben sollten, dass es uns auch als Kontinent betrifft und dass ein europäisches Bewusstsein, das sich auch natürlich viel mehr verknüpfen sollte, als es bisher geschehen ist. Also etwas sehr Positives, was es nicht belässt im Reich des Appellativen oder gar der folgenlos moralischen Empörung.
Das nicht. Sie haben schon gesagt, Marco Martin, es ist eine sehr gut strukturierte Analyse mit vielen Beispielen, rundum gelungen also. Per Top-Fazit von Ihnen, oder gibt es auch einen Kritikpunkt?
Nein, es gibt natürlich in diesem wunderbaren Buch auch nicht so knapp weiße Elefanten. Zum Beispiel, ich würde da mal nennen, den Anteil eines eher linksstrukturierten Kulturbetriebs am Aufsteigen des Rechtspopulismus. Die ganze Rede vom System und vom militärisch-industriellen Komplex, der uns bedroht und dominiert, das war eigentlich vorher eine linke Rhetorik, jetzt ist sie nach rechts außen gewandert, plus Rassismus. Also die Guten sind keineswegs so gut, wie sie immer glauben zu sein. Hinzu kommt noch, dass der Kulturbetrieb, den Gernot Wolfram dann etwas sehr empathisch als das Reich des Guten und des Bunten beschreibt, natürlich heutzutage in den universitären Ausläufern, besonders im Kunstbetrieb, natürlich zu einem Hort eines ganz wüsten Antisemitismus geworden ist, unter dem Label einer Israel-Kritik, die dann vorgetragen wird von Leuten, die mit den Fakten vor Ort kaum in Berührung gekommen sind und stattdessen alte antisemitische Topoi wieder aufwärmen. Wir haben es bei der Documenta gesehen. Wir haben es auch dann beim Schweigen der Universitäten gesehen, angesichts der Pro-Hamas-Demonstration von Demonstranten. Also da spielt das Kulturbetriebsmilieu, das bei Gernot Wolfram, weil er natürlich auch ein Teil dessen ist, sehr gut wegkommt, auch eine ungute Rolle. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass in der Autor da vielleicht noch ein bisschen mehr Mut bewiesen hätte, auch gegen die blinden Flecke der eigenen Leute ein bisschen anzuargumentieren. Aber auch so eine Kritik folgt natürlich der Intention dieses Buches: Reden in Augenhöhe, faktenbasiertes Sprechen und bei all dem immer im Blick halten, unser Gegenüber ist ein Mitmensch.
Eine lohnenswerte Lektüre mit einigen Einschränkungen, also von Marco Martin. Gernot Wolframs Analyse Kampfzone Kultur, wie Populisten uns verführen, ist erschienen in der Edition Einwurf, 192 Seiten, 22 €. Danke, Marco Martin, für die Buchkritik.
Danke.
bei Geschichtsbüchern stellen wir uns wahrscheinlich so dicke Wälzer vor, die dann chronologisch erzählen mit ganz vielen Daten, mit Jahreszahlen und Fußnoten. Es geht um Kriege, um Könige, um Nationalstaaten. Dass Geschichte aber auch etwas anders erzählt werden kann, das zeigen ein paar Neuerscheinungen der letzten Monate. Benjamin Knödler sind da mehrere Bücher aufgefallen, die Geschichte aus einer etwas anderen Perspektive, aus einer ungewöhnlichen Perspektive erzählen. Und wie genau das dann aussieht, kann er uns am besten selbst erzählen. Hallo, Benjamin Knödler.
Hallo, hallo.
Ja, Geschichte aus einer ungewöhnlichen Perspektive, was muss ich mir da vorstellen?
Also ich würde sagen, ein bisschen weg von der allgemeinen Draufsicht, und stattdessen habe ich da eher so ein Heranzoomen beobachtet. Also da findet dann ganz oft ein Fokus auf eine bestimmte Sache statt oder ein Phänomen, das genauer beleuchtet wird. Und insgesamt waren das dann meistens so zwei Varianten. Entweder es gibt so eine thematische Fokussierung, also zum Beispiel die Geschichte des Geschmacks oder die Geschichte des Geldes. Oder was fast noch häufiger vorgekommen ist, war so ein Heranzoomen auf einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Phänomen. Da geht es dann zum Beispiel um Häuser oder um Bohnen oder sowas in der Art. Und insgesamt hat man so das Gefühl, da wird dann die kleine Anekdote mit der größeren historischen Linie verknüpft. Also es geht schon auch viel ums Geschichtenerzählen tatsächlich.
Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben bei dieser Bohne. Bei Bohnen denke ich jetzt nicht gerade an Weltgeschichte. Wie passt das zusammen?
Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, aber es wird schon sehr selbstbewusst genauso formuliert in einem Buch von Joel Brückhardt, einem niederländischen Historiker, der sagt, mein Buch Weltgeschichte in 12 Bohnen. Und seine Prämisse ist im Grunde genommen, die Menschheitsgeschichte, die wird maßgeblich vom Essen mitgeprägt. Also zum Beispiel werden Kriege um Salzabbaugebiete geführt und solche Dinge. Und dann sagt er so seine These, dann ist es auch gar nicht mehr so weit zu Bohnen, weil man könnte zum Beispiel sagen, dass die Menschen sesshaft geworden sind. Das hat ganz viel mit einer kleinen Erbse zu tun, die eben eine Eigenschaft hat, die alle Bohnen haben. Sie bestäubt sich selbst und sie ist wahnsinnig nahrhaft. Und deswegen wurden die Menschen zum Beispiel sesshaft. Er konjugiert das Ganze dann durch in insgesamt 12 Kapiteln. Das waren ursprünglich mal Kolumnen. So liest es sich auch sehr leicht und auch unterhaltsam. Und am Ende kommt er dann zum Beispiel bei der Lupinenbohne raus, die kennen dann vielleicht eher Bohnenexperten, aber die wird so ein bisschen als die Rettung für den Planeten gehandelt, weil sie zum Beispiel Soja ersetzen könnte und generell auch einfach ein sehr gesundes Nahrungsmittel ist.
Das freut mich jetzt persönlich, weil ich einfach sehr gerne Bohnen mag, aber frag mich, ob es dann doch so ein bisschen verkrampft mal in dieser Engführung ist, also von dem kleinen Böhnchen auf die große ganze Welt.
Ja, also es löst mit Sicherheit nicht ein, dass man sagt, dass hier wird die Menschheitsgeschichte allumfassend geschildert. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht der Plan, weil der Autor selbst sagt sogar, es geht hier um Storytelling. Er sagt, Geschichte wird dann fesselnd erzählt, wenn es gelingt, Zitat, eine nette kleine Anekdote mit einer großen historischen Linie oder Bewegung zu verknüpfen. Und genau das tut er letztlich. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, dieses Modell, das kenne ich doch irgendwie, weil es begegnet einem auch in anderen Medien, würde ich sagen. Also es ist sehr stark wie diese Netflix-Serien über die Geschichte des Tacos oder der Nudeln oder sowas. Und letztlich würde ich auch sagen, dieser Historien-Podcast-Boom, der lebt ja auch sehr davon, dass einzelne Anekdoten, einzelne Geschichten erzählt werden. Und da passt das sehr gut rein.
Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht, als Sie das so erzählt haben. Ich höre tatsächlich auch ganz gern so viele Geschichtspodcasts, ne? Eine kurze Geschichte über zum Beispiel. Der Podcast arbeitet ja auch ganz oft so mit Anekdoten, ja, oder auch so konkreten Szenen, die einem dann erzählt werden. Hat schon auch, muss ich auch sagen, was Faszinierendes, wenn man dann so sieht, okay, an so einem kleinen Ding, manchmal ist es dann ja auch ein Zufall, meinetwegen dann auch die Bohne, ja, die dann die Weltgeschichte so beeinflusst.
Ja, total. Und ich muss ja auch sagen, dieses Heranzoomen, das hat ja manchmal auch fast was Beruhigendes. Die ganze Welt ist so komplex, die Geschichte ist so komplex, sich dann an einem einzelnen, einer einzelnen Geschichte, Anekdote festzuhalten, das kann ja dann helfen und dann aber auch wiederum ein Sprungbrett sein für eine sehr viel größere Frage. Und dahinter steht ja letztlich immer dieser Punkt, was wäre, wenn? Und diesen Aspekt, den spricht auch Jochen Oppermann an. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Burnout, Gicht und Syphilis, Kranke, die Geschichte machten, von Tutanchamun bis Himmler. Und da landen wir direkt in der Anamnese, so nennt er sein Vorwort, landen wir direkt in einer so einer Szene. Da irrt Gustav Adolf II. 1632 über ein Schlachtfeld bei Lützen in Sachsen. Gustav Adolf II. Ist schwer kurzsichtig, wirft sich aber trotzdem in die Schlacht und gerät aber in die Fänge seiner Feinde und wird getötet. Und obwohl die schwedische Armee diese Schlacht eigentlich gewinnt, geht der Krieg danach noch 16 Jahre weiter. Und Oppermann sagt eben, das hat vielleicht damit zu tun, dass der König getötet wurde. Und da sagt er so, okay, da ist eine Krankheit, in dem Fall die Kurzsichtigkeit, die sorgt dafür, dass die Geschichte maßgeblich beeinflusst wird. Und in vielen kleineren, auch gut lesbaren Kapiteln beleuchtet er das auch in anderen Fällen. Also es geht zum Beispiel um Heinrich Himmlers Bauchschmerzen oder die Zahnschmerzen von Ludwig II., den König aus Bayern, der Neuschwanstein gebaut hat. Und das ist tatsächlich sehr unterhaltsam, muss man sagen. Gleichzeitig merkt man da schon auch die Herausforderung, die dieses Schlaglichtartige bietet, weil man eben sagen muss, am Ende sind es eben Schlaglichter und die ganzen Diskussionen, Debatten, die es um Geschichte gibt, die können dann natürlich gar nicht mehr so abgebildet werden. Trotzdem steht am Ende unter anderem die Erkenntnis, würde ich sagen, die Geschichte, die wird einfach von enorm vielen Faktoren beeinflusst.
Was jetzt natürlich wiederum so eine allgemeine Erkenntnis ist, die könnte man ja dann auch wieder an ganz vielen kleinen Dingen zeigen. Der Bohne, Syphilis haben sie jetzt noch genannt.
Total, ja, das ist eine mehr oder weniger willkürliche Setzung. Also sagen wir zumindest mal so, das Feld ist sehr breit. Und ich hatte auch den Eindruck, diese Art des Buches, die erfreut sich jetzt schon auch mehrere Jahre wirklich großer Beliebtheit. Das kennt man auch sehr vom amerikanischen Markt gerade. Da sind es dann diese Bücher über Dinge, die die Welt verändert haben. Das hat vor vielen Jahren schon mal angefangen. Mit Kabeljau gab es ein Buch, was in den USA wahnsinnig erfolgreich war. Jetzt ist vor kurzem ein Buch über Kühltechnik erschienen vor ein paar Jahren. Also und in diesem Geiste irgendwie sind diese Bücher.
Was mir jetzt noch auffällt, Benjamin Knödler, die Bücher, die Sie genannt haben, da wird so herangezoomt auf Dinge, Krankheiten haben Sie genannt. Sowas steht im Vordergrund. Eigentlich gar keine Person mehr. Also Könige, Politiker, Denkerinnen. Da hätte man gedacht, daran wurde ja eigentlich ganz lange Geschichte erzählt. Ne? An so Leuten.
Ja, die sind tatsächlich etwas in den Hintergrund gerückt, muss man sagen. Die gibt es natürlich immer noch als Akteurinnen und Akteure. Das schon, aber im Zentrum steht meistens eher irgendeine Art von Objekt. Ein anderes Beispiel, das ist ein Bilderbuch. Das heißt Das Haus am Park. Das ist im Grunde eine ganze Reihe. Das ist jetzt schon der vierte Band, der da erschienen ist von dem Autor Thomas Harding mit Illustrationen von Britta Teckentrup. Und da steht eben immer ein Haus im Zentrum, das irgendwie mit der Geschichte verbunden ist. Da sind schon erschienen das Haus von Anne Frank oder das Haus von Harriet Tubman. Also wir merken ganz, ganz große Geschichte, die dann darüber erzählt wird. Im aktuellen Band, der jetzt eben erschienen ist, geht es um das Haus der Autorin Judith Kerr. Die kennt man vielleicht von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und einerseits wird anhand dieses Hauses ihre Lebensgeschichte erzählt, aber andererseits geht es dann natürlich um sehr viel mehr. Es geht um die Nazizeit, um Verfolgung, um Flucht und auch um dieses Gefühl, nicht behaust zu sein, was das eigentlich bedeutet. Das ist da jetzt für jüngere Leserinnen und Leser, man kann es aber auch als Erwachsener sehr gut lesen. Und man merkt eben, über so ein Heranzoomen kann man da auch ganz viele Ebenen ganz anders erzählen. Das fand ich sehr beeindruckend.
Wenn wir jetzt über so Möglichkeiten zum Heranzoomen auf die Weltgeschichte schauen, gäbe es da jetzt auch irgendwie die naheliegende Option oder ja auch so eine Art von Geschichte, die ganz lange erzählt wird, anhand so von einer Disziplin, ne? Die Geschichte des Films, die Geschichte des Buches oder sowas. Gibt's sowas? Ist sowas noch angesagt?
Gibt es schon auch noch tatsächlich. Da muss man auf jeden Fall nennen von Ulrich Rauf, Wie es euch gefällt, eine Geschichte des Geschmacks. Das ist eine Annäherung an den Geschmack, nicht sehr chronologisch, würde ich sagen, sondern es ist eher so meandernd, mal eher aus einer kulturgeschichtlichen Perspektive, dann auch oft philosophisch, popkulturell. Die Rahmenhandlung ist zum Beispiel eine Szene aus Frühstück bei Tiffany, wo es ja auch viel um Geschmack und Stil und so weiter geht. Und er macht da viele Fragen auf. Also wie spielt Macht und Geschmack zum Beispiel zusammen. Wer setzt überhaupt Geschmack? Wer sagt, was ist jetzt angesagt und was nicht und warum? Dem nähert er sich so an und das ist wirklich sehr lesenswert tatsächlich, aber deutlich wissenschaftlicher, würde ich sagen, als die anderen Titel. Ein anderes Beispiel, was sich so im Zwischenfeld irgendwie bewegt, würde ich sagen, ist Money, eine Geschichte der Menschheit aus Perspektive des Geldes von David McWilliams. Und da würde ich sagen, sagt der Titel eigentlich alles. Es ist eine Geschichte des Geldes, aber es wird eben dabei beleuchtet, welchen Einfluss das hatte. Also zum Beispiel, was es für Macht bedeutet hat, wenn auf einmal ein Staat angefangen hat, Geld herauszugeben, statt in einem Tauschhandel. Er sagt zum Beispiel, Kriege wurden verhindert durch Geld, weil man auf einmal Streitigkeiten auch wirtschaftlich lösen konnte. Man kann bestimmt über einige dieser Thesen auch diskutieren, aber es ist tatsächlich sehr spannend, mal zu sehen, wenn man die Geschichte anhand von so einem Thema eben durchschneidet, dass man da auch nochmal ganz andere Perspektiven gewinnt.
Und wenn wir über Geschichte reden, ist ja meistens die Gegenwart irgendwie nicht weit weg. Also sei es die Frage, ob sich die Geschichte wiederholt, ob man was lernen kann. Kommt sowas auch vor? Spielt das eine Rolle?
Es gibt ein Buch, das ich da unbedingt nennen will, von Chip Colwell. Habseligkeiten, eine Geschichte der Menschheit vom Faustkeil bis zum Smartphone. Und das Smartphone ist ja doch sehr gegenwärtig. Und er beginnt dieses Buch tatsächlich auch mit einer Szene aus der Gegenwart, nämlich der Frage seiner Schwester, warum ist mein Haus eigentlich so vollgestopft? Und er sagt, ja, wenn ich mich so umgucke, die ganze Welt ist vollgestopft. Er ist Anthropologe und geht das Ganze dann sehr archäologisch an und guckt, was haben denn unsere Vorfahren eigentlich, was sind die für einen Bezug zu Gegenständen und wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Und er macht schon ganz deutlich, da ist einiges passiert durch die industrielle Revolution zum Beispiel, aber auch, weil wir angefangen haben, emotional uns an Gegenstände zu binden. Das war auch nicht immer so. Und er kommt am Ende aber wieder in der Gegenwart raus und sagt, wir sind jetzt hier kurz vorm Kollaps, unter anderem, weil wir einfach so viele Gegenstände hier in der Welt haben. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und das Schöne ist, er gibt da Zuversicht mit, auch, so kann man es zumindest lesen, weil er sagt, wir Menschen haben die Welt so beeinflusst, wie sie jetzt ist und wir können das auch weiterhin tun.
Benjamin Knödler mit einer Reihe von Sachbüchern, die Geschichte aus ungewöhnlichen Perspektiven erzählen. Es war jetzt wirklich eine ganze Reihe, deswegen haben wir alle Titel nochmal für Sie zusammengestellt. Finden Sie auf der Seite mit unseren Büchern des Monats. Und ich sage vielen Dank für diese Übersicht, Benjamin Knödler.
Danke.